Zu einem ganz beliebten Genre bei den Fernsehsendungen haben sich ja in den vergangenen Jahren, mittlerweile kann man ja schon eher sagen, im vergangenen Jahrzehnt, diese ganzen sogenannten Castingshows herausgestellt. Deutschland sucht den Superstar, das Supertalent, The Voice of Germany, Germany's Next Topmodel oder meinetwegen auch der Bachelor oder wie auch immer das alles heißt. Es geht immer darum, dass Menschen sich irgendwo präsentieren und dass sie bewertet werden, manchmal von einer Jury, die dann den Daumen hebt oder senkt und manchmal noch besondere Freude daran hat, das vielleicht noch auf besonders beleidigende Art und Weise zu tun. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass Menschen sich möglichst gut präsentieren müssen, weil nur wer irgendwie auffällt, bleibt natürlich auch im Gedächtnis hängen. Wer völlig normal ist, an den erinnert sich dann keiner mehr. Die einen werden gefeiert, die anderen manchmal auch niedergemacht. Und ich will jetzt gar nicht wissen, es muss sich niemand outen, wer das guckt oder so, da geht es mir gar nicht drum. Aber wir sind ja immer noch in unserer Predigtreihe unterwegs jünger werden, wo wir miteinander lernen wollen, von Jesus geprägt zu werden, ein Leben zu führen, was etwas von ihm widerspiegelt. Was wäre eigentlich, wenn es eine Show geben würde, Deutschland sucht den Superjünger? Oder vielleicht auch Deutschland sucht den Superchrist. Wie müsste man sich da präsentieren? Worauf käme es wohl an? Vielleicht das Bibelwissen? Wer kann möglichst viele Bibelverse zitieren? Wer weiß ganz viel? Vielleicht ehrenamtliches Engagement? Wer bringt die meiste Zeit hier in der Gemeinde zu? Wer hat auf YouTube die Predigt mit den meisten Klicks, den Instagram-Account mit den meisten Followern, wer gehört zu der Lobpreisband, die die meisten Emotionen hervorruft? Darüber wollen wir heute nachdenken. Deutschland sucht den Superjünger. Wie werde ich ein Superjünger? Dazu lese ich uns einige Verse aus dem Philipperbrief. Philipper 2, die Verse 1 bis 11 und man kann das auch hier vorne gleich wieder mitlesen. Nicht wahr, schreibt Paulus da, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihm auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Weiter heißt es dann noch, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wie werde ich ein Superjünger? Das Thema hat es eigentlich schon in relativ kurzer Form auf den Punkt gebracht. Das Thema mich klein machen, weil Jesus sich klein gemacht hat. Es gibt noch eine kürzere Antwort auf diese Frage, aber dazu später mehr. Wir gehen mal der Reihe nach in diesen Text rein. Und fangen mal damit an, was denn eigentlich zählt und was Paulus hier schreibt, was zählt. Diese Gemeinde war die erste Gemeinde in Europa. Also als diese ganze Nachricht von Jesus mal nach Europa gekommen ist, war das die erste Gemeinde. Und es war auch so eine dieser Gemeinden, wo Paulus natürlich nur recht kurze Zeit sein konnte. Und dann musste er schauen, wie geht das wohl weiter, als er nicht mehr da war. Und er ist in diesem Brief sehr dankbar für vieles, was in der Gemeinde entstanden ist, für die Entwicklung. Und dann werden einige Dinge ja genannt, die das Leben dieser Gemeinde offensichtlich schon gekennzeichnet haben. Es ist der Gemeinde wichtig, sich gegenseitig zu ermutigen. Es ist der Gemeinde wichtig, sich gegenseitig zu trösten. Es ist der Gemeinde wichtig, Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen und eine intensive Gemeinschaft zu haben. Und es ist spannend, weil das sind offensichtlich die Grundbasics, könnte man auch sagen. Also da sagt Paulus, ja super, das ist bei euch schon da, das muss er gar nicht mehr besonders thematisieren, sondern das ist schon da. Und wenn man diese Sachen hört, Trost, Ermutigung, Gemeinschaft, Liebe, aber vielleicht auch Ermahnung, das sind ja alles Sachen, die klingen eigentlich völlig einfach. Also keine spektakulären Sachen und trotzdem so herausfordernd. Letzte Woche ging es um das Thema Nächstenliebe und das ist auch so ein Wort, was natürlich auf den ersten Blick ganz einfach klingt und was dann konkret, wenn mir jemand begegnet, doch ganz schwierig sein kann. Und hier sind das auch diese ganz unscheinbaren Sachen, die trotzdem schon ganz herausfordernd sein können. Aber dann geht es ja noch weiter. Er sagt, das ist super, dass das bei euch schon da ist, aber wenn ihr meine Freude noch vollkommen machen wollt, dann geht noch einen Schritt weiter. Also da merken wir auch wieder, Leben mit Jesus, das zielt auf Veränderung. Das zielt nicht einfach darauf, irgendwo zu sagen, und jetzt ist das alles gut, jetzt habe ich in meinem Leben das alles im Griff, es muss mich nicht mehr beschäftigen, sondern es geht immer noch weiter. Und die Eigenschaften, die er dann hier wieder aufzählt, das sind ja genau solche Eigenschaften, die wir eben nicht genannt haben, als es um die Frage ging, was kennzeichnet denn eigentlich den Superjünger oder die Superjüngerin. Das sind sicherlich auch nicht die Eigenschaften, mit der ich jetzt in irgendeiner Castingshow weit kommen würde. Einmütigkeit, Demut, die Achtung des anderen, keine Rechthaberei, keine Überheblichkeit, vom anderen höher zu denken als von sich selbst, auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl. Keine Ich-Bezogenheit, sondern Dienstbereitschaft. Das sind offensichtlich die Eckpunkte, das sind offensichtlich so die entscheidenden Disziplinen für Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger. Und ich finde es spannend, wenn man diese Sachen jetzt so hört, einerseits ziemlich sicher sind das nicht die Eigenschaften, mit denen ich jetzt eben in der Castingshow Erfolg haben werde. Im Fernsehen, da gewinnen in der Regel die Paradiesvögel, die sich irgendwie gut vermarkten können und man muss sich ja gegen andere durchsetzen. Also mit diesen Eigenschaften wird man wahrscheinlich nicht automatisch Influencer, außer man vermarktet irgendwie noch seinen Dienst besonders öffentlichkeitswirksam. Und gleichzeitig, wenn wir diese Eigenschaften so hören, würdet ihr wahrscheinlich auch alle sagen, in der Regel ist man lieber mit diesen Eigenschaften konfrontiert und lebt im Miteinander mit diesen Eigenschaften als mit irgendwelchen anderen. Solche Kontakte und Bekanntschaften, wo wir das erleben, die sind es, die wir schätzen. Solche Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit denen das Miteinander so ist, das sind die, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Also, selbst wenn die Dinge nicht immer überall anerkannt sind, im Kern sehnen wir uns doch nach einem solchen Miteinander, was von Rücksichtnahme, gegenseitiger Achtung, von Respekt und von Demut geprägt ist. Und es zeigt ja auch wieder etwas davon, dass ein Leben als Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu eben nicht einfach nur gehorsam ist. Mach irgendetwas, was von dir verlangt wird, sondern es steckt eine gute Idee dahinter. Vielleicht ist es auf den ersten Blick eben ungeheuerlich, aber es ist gut. Und da, wo wir das erleben und merken, ja, solch ein Miteinander, das tut uns gut, da merken wir etwas von Gottes guten Ideen für unser Leben. Und ich finde es spannend, wenn wir das jetzt auf dieses Thema Nachfolger Jesu sein runterbrechen, zu sehen, es ist überhaupt nichts riesig Spezielles. Es sind ganz schlichte Dinge. Schlicht heißt nicht einfach, aber es sind doch irgendwie ganz schlichte Dinge. Und es ist vielleicht eine gute Nachricht für alle die, die in den letzten Wochen unter Umständen manchmal den Eindruck gewonnen haben könnten, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann geht es doch irgendwie um so eine fromme Leistungsshow. Leistungsschau, Show, wie auch immer, beides. Also ich kann das gar nicht alles leisten. Ich kann nicht so mit anderen Menschen unterwegs sein. Ich habe nicht viel Kräfte und Zeit und Möglichkeiten. Aber diese Themen hier, Rücksichtnahme, Dienstbereitschaft, Demut, das erfordert keine besonderen Qualifikationen. Das sind Einstellungen, die letztlich, theoretisch, für uns alle möglich sind. Und da merken wir, dass geistliches Wachstum eben nichts mit körperlichen Fähigkeiten zu tun hat, nichts mit dem IQ zu tun hat. Es ist eben nicht nur etwas für die Supersportler, für die ganz Gebildeten. Es geht um eine innere Herzenseinstellung. Auch wenn das eben nicht heißt, dass es immer ganz einfach ist. Denn wenn man dann mal konkret reinschaut und merkt, das gilt natürlich nicht nur für die anderen, sondern es gilt auch für mich, dann merkt man, es ist doch herausfordernd. Es kann herausfordernd sein, in Demut die andere höher zu achten als sich selbst. Zuerst zu schauen, was dient denn dem anderen? Und das ist ein riesen Lernfeld. Die Bereitschaft auch zum Nachteil zu haben, die Bereitschaft zum Verzicht. Und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn es hart auf hart kommt. Und es geht auch nicht darum, dass ich mich jetzt ausnutzen lasse. Das wäre die Kehrseite davon. Im Idealfall funktioniert sowas natürlich immer gegenseitig. Wenn in einer Beziehung immer nur der eine oder die eine die Person ist, die immer gibt und die andere, die nur nimmt, dann ist das Gefälle irgendwie schwierig. Also im Idealfall funktioniert es gegenseitig und deswegen ist es auch gut, dass wir sowas als Gemeinde, wo wir eine ähnliche Perspektive haben, einüben können. Wir können das hier wissen, wir können das üben und wir können lernen und wir können Fehler machen auf diesem Weg und wir fangen wieder von vorne an und hier können wir die Dinge einüben, die dann hoffentlich auch unseren Alltag prägen. Wie könnte das also in der Gemeinde aussehen? Zu sagen, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das kann schon ganz praktisch damit anfangen. Ich bin bereit, hier in der Gemeinde mit Zeit und Kraft nach meinen Möglichkeiten mitzuarbeiten. Und ich übernehme vielleicht sogar eine Aufgabe, die niemand sonst sieht. Ich bin bereit, nach einer Veranstaltung mit aufzuräumen, auch wenn es kein direktes Dankeschön dafür gibt. Ich übernehme einen Fahrdienst oder den Putzdienst. Ich halte es aus, dass wir im Gottesdienst ein Lied singen, das mir zu neu ist oder zu alt. Ich bin bereit, liebgewordene Gewohnheiten über Bord zu werfen, weil sie für andere nicht mehr passend sein könnten. Und diese Liste, die ließe sich ziemlich lange fortsetzen, können wir gerne nachher auch nochmal weiter spinnen, wie das aussehen könnte. Aber vielleicht ist es ja für dich so ein Punkt, mal zu überlegen, was könnte denn dein Gemeindedienstprojekt sein? Was könnte dein konkreter Übungsschritt an der Stelle sein? Ich bin überzeugt, da, wo wir diese Haltung einnehmen, da wird es viele Konflikte weniger geben. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich bin nicht immer der Einzige, der so unterwegs ist. Dann wird es vielleicht doch irgendwann schwierig. Aber selbst da, wo ich das außerhalb von Gemeinde lebe und bereit bin, diese Dienstbrille aufzusetzen, da wird das positive Auswirkungen haben. Und das ist das Potenzial von Gemeinde, von einer anderen Art von Gemeinschaft. Wie werde ich ein Superjünger, wie werde ich die Supernachfolgerin, mich klein machen, ist der erste Teil der Antwort von dem Thema. Aber die Antwort könnte auch kürzer lauten, nämlich mit einem einzigen Wort. Servus. Servus, das ist nicht nur Reminiszenz an unsere bayerischen Mitglieder hier, ein Gruß aus Bayern oder aus Süddeutschland. Es ist ja schon ein alter römischer Gruß. So hat man sich schon im alten Römischen Reich begrüßt. Keine Ahnung, warum das in Bayern hängen geblieben ist, aber Servus. Und Servus bedeutet eben nicht einfach nur Hallo oder Gude oder was man so sagen kann, sondern mit dieser Begrüßung Servus hat man dem anderen ja ausgedrückt zu sagen, ich bin dein Diener. Ich stehe dir zu Diensten. Also ich kann kein Latein, aber das ist wohl der Hintergrund. So ist man sich begegnet, keine Ahnung, ob man das immer so gelebt hat, aber in diesem Gruß Servus begegne ich dem anderen und sage, ich stehe dir zu Diensten. Was könnte sich ändern, wenn wir hier in der Gemeinde öfter mal Servus sagen? Und damit meine ich nicht, dass der Begrüßungsdienst in Zukunft immer am Eingang nicht mehr Guten Morgen sagen soll, sondern Servus, sondern dass wir in dieser Haltung unterwegs sind, zu schauen, wo kann ich dem anderen, wo kann ich der Sache dienen? Vielleicht hätten wir dann bei diesen unscheinbaren Diensten wie Putzen oder Kochen mehr Schultern, auf die wir alles verteilen könnten. Wie werde ich der Superjünger? Die Leiter führt nicht nach oben, sie führt nach unten. Und an der Stelle ist natürlich wieder die Frage, warum soll ich das eigentlich machen? Warum soll ich diese Bereitschaft haben, mich auch mal übervorteilen zu lassen? Und dann auch die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn ich das nicht schaffe? Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, ja, ich will das ja, aber ich komme da an meine Grenzen? Es gibt ja die einen Menschen, denen fällt das leicht. Das sind die mit der helfenden Persönlichkeit. Manchmal muss man die vielleicht sogar ein bisschen bremsen, damit sie nicht ausgenutzt werden. Denen fällt das leicht. Aber es gibt ja auch die normalen Menschen, die an der Stelle vielleicht dann eher Schwierigkeiten haben. Paulus möchte nicht Menschen, die diese Dienstbereitschaft vor sich hertragen, um dann doch wieder Anerkennung zu bekommen. Das kann man ja manchmal auch machen. Man versucht, möglichst viel zu dienen, um auf irgendeine Weise das dann doch wieder etwas dafür zurückzubekommen. Paulus möchte auch nicht Menschen, die das nur zähneknirschend machen und die es vielleicht immer machen, aber innerlich schon so mit so einem Hals rumlaufen und irgendwann platzt es aus ihnen raus, weil sie das Gefühl haben, sie sind die Einzigen, die das hier so machen und sonst macht es niemand. Es geht um eine Haltung aus innerer Überzeugung. Und an der Stelle merken wir, es ist schwierig und wir kommen an Grenzen an der Stelle. Und deshalb wollen wir nicht nur auf das schauen, was zählt, sondern in einem zweiten Gedanken auch auf das, was uns an der Stelle hilft. Und Paulus schreibt es ja, es ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und das ist der zweite Teil dieses Textes, wo dann diese ganzen Verse über den Weg Jesu von ganz oben nach ganz unten und wieder nach ganz oben geschildert werden. Und sehr wahrscheinlich war das, was Paulus hier schreibt, ein Lied, was man damals irgendwie schon im Gottesdienst gesungen hat, von dem wir die Melodie jetzt nicht mehr kennen, aber ein Lied, das eben das Leben von Jesus zusammenfasst und was seinen Charakter darstellt. Vorbild ist der, dem wir als Nachfolger nachfolgen sollen. Und das Lied beschreibt diesen Abstieg von Jesus, der ganz nach unten gegangen ist und der bereit war, seine Privilegien, die er hatte, in der Welt seines Vaters aufzugeben. Der bereit war, sich in diese ganz normalen Verhältnisse reinzubegeben, ein Mensch zu werden mit all den Erfahrungen, die zum Menschsein dazugehörten. Und der Weg führte ihn ganz weit nach unten. Der Weg führte ihn scheinbar auf die Verliererstraße, bis zum Tod am Kreuz. Wie heißt es? Wie ein Verbrecher. Das war nicht einfach irgendein Tod, sondern das war so der schändlichste Tod. Wie ein Verbrecher. So hat man die Verbrecher hingerichtet. Jesus besaß alles und gab es auf. Jesus schien verloren zu haben, als er zum Diener wurde. Es schien ihm zum Nachteil geworden zu sein. Aber der Weg von ganz unten führte ihn langfristig und aus Gottes Perspektive wieder ganz nach oben. Das Kreuz war nicht Endstation, sondern Durchgang auf dem Weg nach oben. Jesus ist vorangegangen und Jesus hat Dienen auf die Spitze getrieben, gelebt. Mehr Dienstbereitschaft geht nicht. Alles aufgeben bis hin zum eigenen Leben. Und wir sind Nachahmer. Wir sollen das nachahmen. Wir sollen bei Jesus in die Schule gehen. Und an der Stelle merken wir schon, das ist richtig hart. Das fällt uns nicht leicht, das wirklich zu leben. Und wir kommen an Grenzen. Wir werden an Grenzen kommen. Wenn wir einfach nur dieses Vorbild haben und sagen, das ist jetzt das Vorbild, dem müssen wir nacheifern, dann reißen wir uns alle zusammen und wir versuchen das und irgendwann werden wir doch wieder merken, wir haben die Schnauze voll davon, es geht nicht mehr weiter. Und da merken wir an dieser Stelle, wir brauchen nicht einfach nur ein Vorbild, dem wir nacheifern können mit unseren Fähigkeiten, sondern wir brauchen jemand, der uns nicht nur Vorbild ist, sondern der uns überhaupt die Kraft dafür schenkt, dass wir dienen können. Und da ist es so gut, dass Jesus an dieser Stelle diesen Weg nicht einfach nur gegangen ist, um uns ein gutes Vorbild zu sein, sondern er ist diesen Weg ja gerade gegangen, um uns ein erneuertes Herz zu schenken. In unserem Herz drin sitzt der kleine Egoist, der sagt, aber ich will doch hier nicht zu kurz kommen. Ich will mich hier nicht aufgeben. Und solange der auf dem Thron sitzt und bestimmt, werden wir das nicht leben können. Aber wir kriegen den alleine nicht daraus. Und aus diesem egoistischen Herzen heraus kommen dann ganz viele Verhaltensweisen, die Beziehungen belasten, auch zerstören können, wo wir merken, wir werden an anderen schuldig. Und an der Stelle ist Jesus diesen Weg nach ganz unten gegangen, um stellvertretend diese Schuld für uns zu übernehmen. Er hat uns gedient, er ist nicht nur Vorbild geworden, sondern Diener für uns. Und dann können wir das, was in uns in unserem Leben belastet, wo wir merken, wir können kommen an Grenzen, wir können es bei ihm abgeben und sagen, nimm es bitte weg und schenk mir ein befreites, ein erneuertes Herz. Ein Neuanfang ist möglich, weil Jesus für uns zum Diener geworden ist. Und wir brauchen diesen Neuanfang dann nicht nur einmal, dass man irgendwie sagt, dann ist es mal auf Null gestellt und ab da müssen wir irgendwie wieder aus eigener Kraft vor uns hinwursteln und dann schauen, wo wir bleiben und am Ende hebt oder senkt Gott den Daumen. Wir brauchen das immer wieder neu und wir müssen jeden Tag neu nicht aus eigener Kraft diesen Dienstweg gehen, sondern indem wir uns berühren lassen von dem, der für uns gedient hat. Wir sind Bediente, weil Jesus Servus gesagt hat. Und wir können anderen dienen, weil Jesus Servus gesagt hat. Ich weiß nicht, ob euch dieses Schild schon mal irgendwo an der Autobahn oder so begegnet ist, wenn man nach Langönz fährt, oben über die Brücke, da steht es, glaube ich, auch mit dem Fahrrad, Dienstweg betreten verboten. Bei uns in der Gemeinde gilt das nicht. Das gilt für irgendwelche Wege seitlich runter an der Autobahn. Bei uns in der Gemeinde gilt das nicht. Da ist der Dienstweg der Weg, den Jesus uns vorgegangen ist, auf den wir uns auch begeben sollen. Aber wir brauchen, um diesen Weg zu gehen, die Kraftquelle, die Verbindung zu dem als Kraftquelle, der selbst gedient hat. Und wir brauchen an der Stelle auch die Bereitschaft, uns immer wieder zuerst dienen zu lassen. Da, wo wir merken, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Es gibt ja auch Menschen, denen fällt es sehr schwer, sich helfen zu lassen. Denen fällt es sehr schwer, sich dienen zu lassen. Die machen dann doch lieber alles selber. Und dann fühlt man sich hinterher vielleicht sogar noch gut. Das ist so der Stolz durch die Hintertür. Man muss keine Hilfe in Anspruch nehmen und kriegt alles irgendwie selber hin. Auf diesem Dienstweg mit Jesus brauchen wir die Bereitschaft, uns auch selber dienen zu lassen. Wir brauchen die Erkenntnis, dass es nicht anders geht. Wir müssen unseren eigenen Stolz ablegen, von ihm den Egoisten in unserem Herzen vom Thron stoßen lassen und ihm den Platz übergeben und unser Herz durch den Blick auf den, der uns vorausgegangen ist, wirklich von innen heraus erneuern zu lassen. Und wenn wir uns dann auf diesen Weg begeben, dann werden wir sehen, ja, er mag nach unten führen, dieser Dienstweg. Er mag nicht besonders angesehen sein, er mag unpopulär sein und er mag auch ziemlich steinig und holperig sein. Er macht uns nicht zu Superstars. Jesus ist diesen Dienstweg gegangen und am Ende bekommt er die höchste Ehre dafür. Am Ende wird er geehrt werden von allen, von den einen freiwillig, von den anderen notgedrungen. Wir sind nicht Jesus. Irgendwann steht die Verehrung alleine Jesus zu. Aber es ist eine Erinnerung daran, dass dieser Weg nach unten, auch wenn er kurzfristig unpopulär und schwierig sein wird, dass der Weg mit Jesus uns langfristig an ein gutes Ziel führt. Nachfolge bedeutet einfach, diesem Jesus hinterherzugehen, sich von ihm dienen zu lassen, mit ihm nach unten zu gehen und dann zu wissen, wir kommen auf diesem Dienstweg nicht zu kurz, sondern wir kommen mit ihm an ein gutes Ziel. Amen.